Männer und Frauen in der Gemeinde, wie kommen wir eigentlich zu dieser Fragestellung? Es gibt vielleicht manchen, der sagt, ach, ist mir gar nicht so lieb, dass so eine Fragestellung eigentlich gestellt wird. Mir wäre es am liebsten, es bleibt alles, wie es ist. Bleibt alles beim Alten. Oder mancher sagt vielleicht sich auch, naja, das hat uns irgendwie der Zeitgeist oder die Emanzipationsbewegung oder so, hat uns diese Frage erst eingebrockt und wir wären ohne diese Fragestellung vielleicht glücklicher. Und hinzu wird vielleicht noch gefügt, in der Kirchengeschichte hatten wir doch auch lange Zeit Ruhe über dieser Frage. Und dazu sei nur bemerkt, dass eine Frage sozusagen über lange Zeit vielleicht über dieser Frage Ruhe ist und dann wird sie noch einmal neu gestellt. Auch aufgrund gesellschaftlicher Entwicklung muss nicht unbedingt nur negativ sein, sondern das kann durchaus auch gut und fruchtbringend sein. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch in der Frage der Sklaverei im 19. Jahrhundert mit Recht von Christen initiiert und überlegt wurde, ob an dieser Frage umgedacht werden muss. Warum wir uns konkret heute Abend mit diesem Thema beschäftigen, hat eigentlich drei Gründe. Das eine ist der, den ich eigentlich gerade genannt habe, nämlich wir wollen uns mit wandelnden Werten in der Gesellschaft auseinandersetzen und unsere Position beschreiben, aber auch am Wort Gottes erklären. Und dann zum Zweiten, der zweite Grund ist, es gibt aktuell im Bund der FEGs, das haben sicherlich viele von euch mitbekommen, die Diskussion darüber, sollen in Zukunft Pastorinnen ausgebildet werden am theologischen Seminar und dann auch so eine Gemeinde, eine Pastorin berufen will, das auch so geschehen können. Das war also ein weiterer Anlass. Und zum Dritten haben wir beobachtet als Ältestenkreis, wir haben übrigens das, was ich heute Abend sage, gemeinsam vorbereitet, die haben wir gemerkt, es gibt immer mal auch Unsicherheiten. Unsicherheiten, was darf ich hier eigentlich? Was ist in der Gemeinde eigentlich okay, was ich machen kann? Gerade, weil das auch in der christlichen Landschaft, in der Gemeindelandschaft ja unterschiedlich gesehen wird. Gerade die Frage, was dürfen Männer und Frauen eigentlich in der Gemeinde. Und ich gebe euch vorneweg noch den Hinweis, ich glaube aber, dass der euch bewusst ist, vermute ich mal, dass bei diesem Thema oder diesem Themenkreis Gefühle und Vorurteile auch oftmals eine große Rolle spielen. Und zwar in beide Richtungen. Ja? Wir kommen, und das merken wir, merkt ihr vielleicht immer mal oder auch wenn ihr die Entwicklung eures Christseins, auch eure Überzeugungen mal anschaut, werdet ihr merken, dass manchmal ihr Vorstellungen korrigieren musstet, auch aufgrund des Wortes Gottes korrigieren musstet. Und das ist, denke ich, ein guter Prozess. Schauen wir uns an, was diese Stellungnahme der Bundesleitung beziehungsweise das, was jetzt im September entschieden wird, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Auch dazu gibt es immer mal Fragen. Das will ich noch vorne wegschicken, weil ich glaube, dass das auch für den einen oder anderen interessant oder wichtig ist. Wir sind ein Verbund von selbstständigen Ortsgemeinden. Und das bedeutet, dass jede Gemeinde für sich selber letztlich entscheiden kann, wen sie beruft. Als Pastor, als Pastorin oder auch in Fragen des Ältestenamtes entscheidet die Gemeinde selbst, selbstständig. Und diese Selbstständigkeit wird auch durch eine solche Entscheidung, wie sie auf Bundesebene dann fällt, nicht angetastet. Hier geht es um die Fragestellung, ob innerhalb des Bundes es möglich ist, dass Gemeinden sagen, wir möchten eine Pastorin berufen. Bisher gab es nur Pastoralreferentinnen innerhalb des Bundes, also die auch eine Vollausbildung am theologischen Seminar genossen haben. Und jeder Gemeinde bleibt das weiterhin frei, selbst darin zu entscheiden. Dann, und das, was wir als Älteste, ich sagte schon gerade, wir haben das ja gemeinsam erarbeitet, unsere Übereinstimmung als Älteste. Wir haben in den grundlegenden Fragen zu den Rollen von Mann und Frau in der Gemeinde eine ganz große Übereinstimmung. Und zwar besonders, was die Gleichwertigkeit angeht, der Frauen und Männer, die gleich und die Nicht-Gleichartigkeit, da werde ich auch später nochmal drauf eingehen, von Mann und Frau. Und ebenso sind wir uns vollends eins darin, dass das Neue Testament kein generelles Schweigegebot für Frauen erhebt. Das geistert ja immer mal so ein bisschen rum in den Köpfen und da werden wir die Bibelstellen nachher auch noch anschauen. Ebenso sind wir darin einig, dass Männer und Frauen den gleichen Zugang zum Heil haben, die gleiche Ausstattung des Heiligen Geistes und damit auch die gleiche Ausstattung an den Gnadengaben, die der Heilige Geist gibt. Wir befürworten gemeinsam den Einsatz von Frauen in allen Gemeindebereichen. Und es gibt zwei Ausnahmen davon, die wir auch heute Abend dann euch weitergeben. Das ist das Ältesten- und das Pastorenamt. Da meinen wir, dass wir das mit Recht Männern vorbehalten. Und das zu begründen, ist halt auch Aufgabe dieses Abends. Man kann bei diesen Fragestellungen, das sagte ich schon, ja zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Und deshalb ist uns wichtig, das auch nochmal zu betonen. Man kann im aufrichtigen Studium der Bibel zu unterschiedlichen Erkenntnissen auch in dieser Frage kommen. Und das bedeutet, dass wir auch andere Gemeinden und andere Christen, die in diesen Fragen anders entscheiden als wir oder zu anderen Schlüssen kommen, wollen wir achten. Und was jetzt sozusagen ich euch vermitteln möchte, das ist, verständlich zu machen, dass in der gesamten Bibel die Mitarbeit von Männern und Frauen sehr, sehr deutlich wertgeschätzt wird, der Dienst, die Mitarbeit, auch in ihrer Verschiedenartigkeit von Frauen und Männern. Und darüber hinaus will ich verständlich machen, warum wir eigentlich so ein Amt wie jetzt Ältestenamt oder Pastorenamt Männern vorbehalten. Schauen wir uns das Gesamtbild der Schrift an. Schlagt schon mal das erste Buch Mose auf. 1. Mose 1. Und zwar der Vers 28. Interessiert uns jetzt zunächst einmal 1. Mose 1, 28, dass hier vorsteht, dass Gott den Menschen erschafft. Er schafft sie als Mann und Frau. Und dann heißt es, und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Hier ist der erste Auftrag Gottes an den Menschen. Und er wird Mann und Frau gleichermaßen gegeben. Beide, Mann und Frau, sind beide einzeln für sich und auch gemeinsam als Ebenbild Gottes geschaffen. Und sie bekommen den ersten Auftrag von Gott auch gemeinsam als Mann und Frau. Und was beinhaltet dieser Auftrag? Dieser Auftrag beinhaltet, über die Schöpfung zu herrschen. Und hier ist ein positives Herrschen gemeint. Wir kennen ja ein Herrschen mit der Nuance des Negativen. Das ist hier nicht gemeint. Hier ist gemeint, dass Gott den Menschen beauftragt, fürsorglich für die Schöpfung da zu sein. Auch dieses Macht euch die Erde untertan ist nicht als sozusagen als Diktator oder Machtausübender im negativen Sinne gemeint, sondern als Verantwortungsträger. Also geht es hier um Herrschen und Leiten, um Verantwortung tragen und Fürsorge haben. Wenn wir uns jetzt in Bezug auf diese Beauftragung im Neuen Testament den größten Auftrag, den Jesus erteilt, schauen wir einfach mal in Matthäus 28, 19, der sogenannte Missionsbefehl wird uns da wiedergegeben. Das ist sozusagen die Beauftragung für diese neue Zeit. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieser Missionsauftrag ist auch der gesamten Gemeinde gesagt. Er ist in diesem Fall zunächst den Jüngern gesagt, Jüngerkreis um Jesus herum, aber es ist unzweifelhaft, auch wenn wir die Parallelen in Lukas sehen, wenn wir sehen, wie die Gemeinde diesen Missionsauftrag ausgeführt hat, dass hier Männer und Frauen auch wieder gemeinsam in diesen Auftrag hineingestellt sind, dass das also nicht eine Beschränkung auf ein Geschlecht hat. Also, Männer und Frauen bekommen, sind gemeinsam geschaffen als Ebenbild Gottes und erhalten auch die Berufung Gottes als Mitarbeiter beide von ihm. Dann schauen wir uns an, dass Männer und Frauen gleichwertig sind aufgrund der Schrift. Auch da ist das erste Buch Mose aufschlussreich, denke ich. Man kann dann weitere Bibelstellen hinzunehmen, aber hier ganz schlicht die Art und Weise, wie davon gesprochen wird, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schafft, wie sie als Ebenbild Gottes bezeichnet werden, spricht von der Gleichwertigkeit von Mann und Frau, genauso wie die Erschaffung Evas, die dann näher beschrieben wird. Da wird ja von der Hilfe gesprochen und hier wird oft etwas auch wiederum verstanden von uns manchmal oder hineingelegt, was eigentlich hier nicht steht. Es geht hier nicht darum, dass dem Mann eine Haushaltshilfe zuteil wird, sondern es geht hier um eine Hilfe, die ihm entspricht, eine Partnerin, eine, die ihm entspricht. Und so spiegelt, auch wenn wir jetzt durch die weitere Schrift hindurchgehen, spiegelt die Schrift eine ganz große Gleichwertigkeit von Mann und Frau, wobei man dazu sagen muss, dass jetzt im Alten Testament aus unserer heutigen Sicht würden wir sagen, da kommen die Männer doch irgendwie besser weg. Wenn wir das vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund sehen, dann sehen wir, dass im Gegensatz zur Umwelt des Alten Testamentes Männer und Frauen gleichermaßen wertgeachtet werden in den Augen der Bibel. Wir sehen das an einigen Punkten ganz markant. Wir sehen das zum Beispiel, dass es im Alten Testament Richterinnen und Prophetinnen gibt, ja auch im Neuen Testament, aber jetzt mal auf das Alte bezogen, unter in dieser Gesellschaft etwas absolut Ungewöhnliches, wenn ihr nur an Deborah oder ähnliche Figuren des Alten Testamentes denkt. Und wenn wir dann ins Neue Testament schauen, wie ist das, welchen Wert legt Jesus denn eigentlich Männern und Frauen bei, dann sehen wir, dass auch hier Männer und Frauen von Jesus gleichermaßen in die Geheimnisse des Himmelsreiches eingeführt werden. Jesus sammelt um sich einen Jüngerkreis von Männern, aber wir erleben darüber hinaus, dass der komplementiert wird durch Frauen, die auch dem Jüngerkreis zugerechnet werden, die dazugehören. Bei Martha und Maria erleben wir das sehr deutlich, dass hier explizit davon die Rede ist, dass Jesus es wertschätzt und das im Gegensatz zu seiner Umgebung es wertschätzt, dass Maria lernen will von ihm und sozusagen diese Geheimnisse des Himmelsreiches, die er seinen Jüngern aufschließt, auch ihr gesagt werden. Da wird sie nicht für kritisiert, sondern im Gegenteil gelobt. Das ist revolutionär, denn im Judentum gab es das in dieser Form nicht. Es gab in dieser Form keinen Rabbi, der Frauen unterrichtete, der sie einführte in die Geheimnisse des Gottesreiches. Und so sind Frauen ganz eng verknüpft mit den zentralen Geschehnissen, die dann um Jesus herum stattfinden. Die beiden ganz großen Ereignisse, Kreuz und Auferstehung, werden ganz maßgeblich von der Zeugenschaft von Frauen begleitet. Ja? Und wenn wir das uns anschauen vor dem Hintergrund, dass zur Zeit Jesu vor Gericht die Aussage einer Frau nicht wirklich galt, dann ist das auch ein besonderes Signal, dass hier die Mitarbeit von Männern und Frauen beides gewünscht ist. Interessant ist, dass meines Erachtens in der ganzen Bibel keine festen Rollenvorstellungen, Rollenbilder existieren, die eine Frau oder einen Mann auf bestimmte Rollen festlegen. Und damit meine ich bei Rollen festlegen, meine ich jetzt dieses, wer ist für den Haushalt zuständig, wer ist für die Erziehung zuständig. Das wird nicht so stark thematisiert. Und da, wo es thematisiert wird, sehen wir zum Beispiel Sprüche 31, da wird ja, gibt es so dieses Lob der tüchtigen Hausfrau, soll Männer geben, die das immer ihren Frauen vorlesen. Wohlgemerkt, natürlich ist hier die Rede von einer fleißigen Frau. Aber wenn wir uns das genauer ansehen von einer, die Geschäfte führt und nicht einer Frau, die sozusagen auf eine Rolle hingeprägt ist, dass sie ausschließlich sozusagen sich im häuslichen Bereich aufhalten darf oder ähnliches. Und ich meine auch, dass wir weder im Alten noch im Neuen Testament so etwas finden, wie dass Männer und Frauen auf bestimmte Charaktereigenschaften festgenagelt werden. Ich weiß, dass das manchmal Frauen Not macht, gerade wenn man von Leitungsverantwortung auch spricht, in Gemeinde oder in Ehe. Dann ist für manche vielleicht, manche Frau auch eine Not da, die merkt, ich bin impulsiv oder relativ, ich kann dominant sein jetzt in Bezug auf die Charaktereigenschaft und die dann eine große Unsicherheit haben. Ich meine, dass die Bibel so eine Rollenvorstellung von vornherein mit dem Geschlecht nicht verknüpft. So dieses klassische, ein Mann hat keine Gefühle, er geht voran, eine Frau darf nicht dominant sein, sie sollte eher introvertiert sein, das ist so schöner oder so, das finden wir so in der Bibel nicht. Männer und Frauen sind gleichwertig. Aber sie sind nicht gleichartig und das, meine ich, kommt besonders stark eigentlich auch in dieser gleichen Formulierung hier. Ihr habt das sicherlich noch aufgeschlagen, 1. Mose 1, 27, ein relativ schlichter Satz. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Dann wird das nochmal verstärkt, also wiederholt, um es einzuprägen. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Beide, ne, sind hier gemeint. Und dann wird nochmal explizit gesagt, als Mann und Frau schuf er sie. In der Öffentlichkeit, besonders wenn man jetzt so die Literatur und so auch manche Filme anschaut, dann gibt es da so ein bisschen zwiespältiges Verhältnis unserer Gesellschaft mit den beiden Geschlechtern. Auf der einen Seite wird die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau herausgearbeitet oder humoristisch verarbeitet. Ja, die erkennt das, Frauen können nicht einparken und Männer finden nichts im Kühlschrank oder was weiß ich. Das ist einerseits in unserer Gesellschaft da, andererseits gibt es eine Bewegung, Gender Mainstream, die sozusagen eigentlich die Geschlechterbildung oder sexuelle Identität, ich sag mal, letztlich verleugnet. Also es geht darum, dass hier das Geschlecht nicht als etwas angesehen wird, was der Mensch von Gott sozusagen mitbekommt und was sozusagen ihm zugedacht ist, sondern Geschlechtlichkeit, Sexualität als etwas verstanden wird, was sich bei einem Menschen erst entwickelt. Also wo er sich selber für entscheidet. Und ich glaube, dass das ein gutes Teil Verunsicherung auslöst und auch in Zukunft noch auslösen wird, gerade in Bezug auf sexuelle Identität. Und ich meine auch, dass damit der Wille des Schöpfers nicht geachtet wird, dass er sie als Mann und Frau schuf. Also Mann und Frau sind nicht gleichartig. Dann, Mann und Frau sind als Kinder Gottes geistbegabt, beide, und mit geistlichen Gaben beschenkt. Wenn wir uns die Gabenlisten des Neuen Testamentes anschauen, ihr könnt vielleicht Römer 12 schon einmal aufschlagen. Es gibt drei Gabenlisten, wo die Gnadengaben des Heiligen Geistes beschrieben werden. Das ist Epheser 4. Dann 1. Korinther 12 und Römer 12. Und wir sehen in diesen Gabenlisten, wo aufgeführt wird, was hat Gott zum Dienst und zum Aufbau seiner Gemeinde sich ausgedacht, da sehen wir keine Einschränkung in Bezug auf Geschlechter. Schauen wir uns mal Römer 12 an. Das sind relativ kurze Verse, Vers 7 und 8. Oder ab Vers 6, so ist es richtig. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Das ist jetzt eine ältere Übersetzung, die ich hier vorliegen habe, aber ich denke, dass ihr das verstehen konntet, auch gerade durchs Mitlesen in eurer eigenen Bibel, dass hier verschiedene Aufgaben und Dienste innerhalb der Gemeinde beschrieben werden und ausdrücklich auch hier die Gabe des Leitens, des Lehrens, diese beiden Begabungen, die uns auch noch näher beschäftigen werden, die sind auch hier mit genannt, ohne dass hier auf Geschlechter es eingeschränkt wird. Die Fragen können wir ja nachher stellen am geschicktesten. Oder gibt es zu diesem Vers jetzt eine Verständnisfrage? Ja? 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 Nein, das ist im Griechischen nicht eine männliche Form. Es wird so wiedergegeben, das ist richtig, weil der Begriff, der dahinter steht, im Plural sozusagen für beide, also auch für Geschwister genommen werden kann, Adelfreu. Aber es ist so, dass die Bibel, jetzt auch das Neue Testament, immer alle Briefe, die geschrieben werden, in der Bezeichnung Brüder, das meint, was wir heute als Geschwister bezeichnen. Ja? Denn das ist also keine spezifische männliche Ausdrucksweise, dieses Brüder, also nicht ein einschränkendes auf das männliche Geschlecht. Ja, wenn da von Brüdern die Rede ist. Deshalb geben die Übersetzungen, die an der Stelle einfügen, Geschwister oder Brüder und Schwestern, ist besser wieder. Ja? Es ist also hier ein Begriff, ich kann dir das gerne auch nochmal raussuchen, aber es ist eindeutig, dass der Plural für beide Geschlechter verwendet werden kann. Ja? Also auch für die Mischung beider Geschlechter. Wenn wir das Neue Testament uns weiter anschauen, jetzt über diese drei Gabenlisten hinaus, dann sehen wir, wie das so in der Praxis vollzogen wurde. Wir lernen Diakone und Diakoninnen kennen, ein Ehepaar, welches gemeinsam lehrt. Wir lernen Männer und Frauen kennen, die in der Gemeinde beten und prophetisch reden. Ja, auf diesen Vers ist 1. Korinther 11, 4 und 5, werde ich auch nochmal zurückkommen. Und mir erscheint es wichtig dabei zu betonen, es handelt sich von dem, wie das wiedergegeben wird im Neuen Testament, nicht um eine Notlösung oder so eine Duldung. So nach dem Motto, ja gut, wenn die Frauen unbedingt wollen, dann sollen sie halt auch so ein bisschen was mitarbeiten. Sondern es wird lobend erwähnt. Schlag doch bitte mal Römer 16 auf. Das ist ein Briefschluss. In dem wird beispielsweise die Phoebe erwähnt als Diakonin. Römer 16, Vers 1 ist das direkt. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe. Sie ist Diakonin der Gemeinde in Kenchrea. Nehmt sie auf im Namen des Herrn, wie es sich für Christen gehört. Gebt ihr jede Hilfe, die sie braucht. Sie selbst hat vielen geholfen, auch mir. Dann werden Priscilla und ihren Mann Aquila als nächstes erwähnt, als wichtige Mitarbeiter. Und ihr seht, dass hier, wenn ihr jetzt diese Liste mal durchgeht, das ganze Kapitel 16, dann seht ihr hier diese Mitarbeiter, die Paulus hier erwähnt, die mit ihm gerungen haben am Evangelium, sind Männer und Frauen. Bei dem Ehepaar Priscilla und Aquila, da ist einfach interessant, dass sie beide als Lehrende bezeichnet werden. Also sie werden bezeichnet als ein Ehepaar, das Apollos den Weg Gottes genauer auslegt. Und das ist also in Apostelgeschichte 18. Und Priscilla wird dort häufig als Erster erwähnt. Priscilla und Aquila. Aquila war der Mann, Priscilla die Frau. und bedeutet aus meiner Sicht, dass es einfach nicht hier um ein Anhängsel geht. Es geht nicht darum zu sagen, ja, und der Aquila, gut, seine Frau hat auch dabei gesessen, sondern sie wird aktiv hier als Aktive beschrieben. Beide gemeinsam legen den Weg Gottes, dem Apollos, ja, ein begabter Prediger, aber er lässt sich von diesem Ehepaar sozusagen den Weg Gottes besser erklären. Apostelgeschichte 18. Dann kennt ihr sicherlich Lydia, die erste Christin in Europa, die ihr Haus für eine Gemeinde öffnet. Auch das wird jetzt nicht, da wird nicht gelobt, weil das jetzt so eine Apostelgeschichte ist, aber es wird als etwas Schönes beschrieben innerhalb der Entwicklung der Gemeinde und den Möglichkeiten, die sie dann in Philippi haben. Und wenn wir uns das anschauen auf dem Hintergrund des Judenchristentums, dass die Apostel, ja, die Jesus berufen hat, ausschließlich Judenchristen sind, ist das außergewöhnlich. Es ist außergewöhnlich. Im Judentum war diese starke Mitarbeit im Reich Gottes, das war Männersache. Und insofern ist das hier schon auffällig, wie stark das schon in dieser kurzen Zeit der Gemeinde hervorgehoben und der Dienst von Frauen und Männern gleichermaßen wertgeschätzt wird. Und deshalb würde ich sagen, im gleichen Geist ist es zu verstehen, was Petrus in 1. Petrus 4, Vers 12 schreibt, ein jeder, und ich ergänze, eine jede, denn ich meine, dass das immer auch die Frauen mit meint, ein jeder, jede diene mit der Gabe, die er oder sie empfangen hat. Wir schließen daraus, also mit wir meine ich jetzt die Ältesten, Männer und Frauen haben einen gemeinsamen Auftrag, das Reich Gottes zu fördern. Sie sind dafür gleichermaßen ausgestattet. Und keine Tätigkeit in der Gemeinde ist davon grundsätzlich ausgenommen. Dann schauen wir uns jetzt an, wie das mit dem Leiten, also in Bezug auf die Verantwortung von Männern und Frauen ist. Männer und Frauen werden in Bezug auf ihre Verantwortung, also auf das Leiten oder Herrschen, unterschiedlich angesprochen. Wenn wir uns das anschauen, also wir haben diesen Hintergrund vor Augen und ihr jetzt auch, hoffe ich, diesen Hintergrund der gemeinsamen Berufung, der gleichen Begabung. Und dennoch meinen wir, dass es im Neuen Testament in Bezug auf Verantwortung und Leitung einen Unterschied gibt. Zunächst, ist sozusagen damit verknüpft, auch wenn es nicht genau die gleiche Thematik ist, schauen wir uns das für die Ehe an. Denn ich glaube, dass es an dieser Stelle Parallelen gibt, ja, dass wir Ehe und auch Gemeindeverantwortung oder Leitung, dass das ähnlich gelagert ist. Wenn wir uns das für die Ehe anschauen, dann schlagt am besten Epheser 5 auf. Epheser 5, Vers 21. Dieser Text ist euch, wenn ihr zu Trauungen oder so immer wieder eingeladen werdet, dann ist er euch sicherlich vertraut. Vers 21, Epheser 5, ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann steht über der Frau, so wie Christus über der Gemeinde steht. Christus als dem Haupt verdankt die Gemeinde, die sein Leib ist, ihre Retter. Und dann wird etwas darüber gesagt, wie Männer ihre Frauen zu lieben haben. Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Und dann wird das nochmal zusammengefasst im Vers 33. Jeder von euch muss seine Frau so lieben wie sich selbst, die Frau aber soll ihren Mann achten. Sozusagen die Zusammenfassung dieses Abschnittes. Und in diesem Abschnitt wird vorausgeschickt, dass auch Ehepartner sich unter Christus gegenseitig unterzuordnen haben. So ist der Vers 21 zu verstehen. Ordnet euch einander unter. Wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Das bedeutet oder zeigt etwas davon, was mit Leiten oder Verantwortung haben und unterordnen, was darunter zu verstehen ist, dass hier in Gottes Augen herrschen oder leiten dieses Negative nicht beinhaltet, dieses negative Druck ausüben oder der Machtmissbrauch, den wir manchmal kennen an solchen Stellen. Und deshalb meine ich, ist das hier vorgeschaltet und ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Wir sehen das auch in 1. Korinther 7 beispielsweise. Da wird davon geredet, dass das ist auf die Sexualität bezogen, dass ein Mann seiner Frau gehört und die Frau dem Mann. Auch hier wird betont, dass sie sozusagen füreinander da sind und nicht sozusagen einer jetzt plötzlich mehr wert ist als der andere oder nur der eine sich dem anderen unterzuordnen hat oder nur der eine den anderen zu achten hat. Das ist hier, wird hier, meine ich, deutlich abgegrenzt, dass es hier nicht um einen egoistischen Machtmissbrauch gehen kann und dass dass sozusagen für die Ehe schon auch dieses Bild da ist einer fürsorglichen Verantwortung des Mannes für seine Frau. Dieser Aspekt des positiven und negativen Herrschens, den sieht man auch schon im ersten Buch Mose übrigens. So wie ich vorhin beschrieben habe, dass in 1. Mose 1 und auch 1. Mose 2 dieser Auftrag Gottes zum Herrschen ganz, ganz positiv zu verstehen ist, so kommt in dem Sündenfall eine negative Nuance mit hinein des Herrschens. Und an dieser Stelle sehen wir, meine ich schon, dass die gefallene Schöpfung, und so erleben wir uns ja selber auch, dass sehr leicht so ein, ich sage jetzt mal, ein Verantwortungsgefälle, der eine soll leiten, der andere sich unterordnen, dass das sehr leicht missbraucht wird. Dass sehr leicht hier der eine den anderen nicht mehr achtet, wie Gott den Menschen achtet. Und deshalb, und das führt mich jetzt zurück zur Gemeinde, ich glaube, dass so ähnlich wie es für die Beziehung Mann-Frau gilt, dass hier nicht Gott sozusagen sagt, hier, ich gebe dir Macht sozusagen als Mann innerhalb der Ehe zu schalten und zu walten, wie du es für richtig hältst, sondern in einer Art der gegenseitigen Unterordnung hier dem einen mehr Verantwortung und Leitung anvertraut wird. Und dass, wenn Macht ausüben in diese negative Dimension geht, dann erfolgt es eigentlich auch in der Gemeinde aus einer fleischlichen Gesinnung, also nicht aus dem, was Gott möchte. Schauen wir uns das jetzt mal, diese unterschiedliche Verantwortung im Leiten, schauen wir uns das mal für die Gemeinde an, für den Raum der Gemeinde, 1. Korinther 11, 3. Ich muss euch aber noch dies sagen, jeder Mann ist unmittelbar Christus unterstellt, die Frau aber dem Mann und Christus ist Gott unterstellt. Ein Mann, der im öffentlichen Gottesdienst betet oder Weisungen Gottes verkündet, entehrt sich selbst, wenn er dabei seinen Kopf bedeckt. Eine Frau, die im öffentlichen Gottesdienst betet oder Weisungen Gottes verkündet, entehrt sich selbst, wenn sie dabei ihren Kopf nicht bedeckt. Ja, so weit mal dieser Text, das wird noch näher ausgeführt oder weiter ausgeführt, diese Überlegungen. Aber hier wird eine Reihe gebildet von Gott dem Vater, Christus, Mann und Frau. Und ich meine genauso, wie man in Bezug auf Christus und Gott den Vater in keiner Weise das als eine Abwertung versteht, so kann man das auch nicht als eine Abwertung in diesem Text verstehen, wenn Mann und Frau hier in solch eine Reihe gestellt werden. Sondern es scheint hier nicht in keiner Weise, das glaube ich ist uns schwer immer verständlich, aber um eine Wertigkeit zu gehen, sondern lediglich um eine Verantwortung oder Leitung. Und insoweit verstehen wir, dass sozusagen die Gesamtverantwortung oder Leitung einer Gemeinde, so ähnlich wie das für die Ehe auch gilt, dass sie Gott den Männern anvertraut ist, diese Leitungsfunktion, was die Gesamtverantwortung angeht, aber bezieht sich nicht, so wie es auch in der Ehe ist, nicht auf jede Tätigkeit. Und deshalb meine ich, wird hier auch, nachdem dieser Grundsatz sozusagen in 1. Korinther 11 beschrieben wird, wird danach etwas darüber gesagt, dass die Männer und Frauen jetzt in öffentlichen Gottesdiensten Funktionen ausführen. Von beiden wird ja das Gleiche beschrieben, ist euch aufgefallen, ne? Von beiden wird gesagt, sie beten und weissagen oder reden prophetische Rede, ja, vor der Gemeinde. Und sie werden lediglich unterschieden durch ein der damaligen Sitte, das wird hier auch näher nochmal beschrieben, durch ein Signal, was in Bezug auf diese Leitungsfunktion oder Unterordnung gemünzt ist. Und darauf spielt dann Paulus auch nochmal an, indem er sagt, das ist doch eine Schande, ihr denkt an die Sitte, die haben wir so in den Gemeinden nicht, und bezieht das jetzt auf dieses Signal sozusagen der Unterordnung. Aber wichtig erscheint mir, hier wird nicht die Tätigkeit unterschieden, sondern hier wird unterschieden, in welcher Art wird diese Tätigkeit ausgeführt. Ja, so zu diesen Überlegungen, die man jetzt an diesen Einzeltexten haben kann, passt die Überlegung oder die Beobachtung, wie die Leiterschaft um Jesus herum aussah, dass Jesus sich zunächst als Apostel Männer sucht. Es passt auch dazu, dass in den Kriterien für Älteste dann im Timotheusbrief auch von Männern die Rede ist. Und das ist also der Grund, warum wir für die Gemeinde sagen, das Amt des Ältesten, das Amt des Pastors behalten wir Männern vor und beziehen das Predigen mit ein. Das liegt daran, dass in unseren sonntäglichen Gottesdiensten das Predigen ganz stark an diese Ämter geknüpft ist. So verstehen wir das. Ich gehe mal nur kurz auf ein paar typische Gegenargumente ein, die an dieser Stelle oft genannt werden. Das erste Gegenargument, was die Bibel über Frauen sagt, ist zeit- und kulturbedingt und gilt heute nicht mehr. Das ist ein typisches Gegenargument und ich halte die Fragestellung für berechtigt. Ja, wir haben ja in der Bibel verschiedene Fragestellungen, die muss man sich genau anschauen und die sind wirklich kulturbedingt. Ich denke an den Bruderkuss, ich denke an das Kopftuch, ich denke an die Fußwaschung. Ja, das sind Dinge, die wir so nicht praktizieren, obwohl in der Bibel dazu angehalten wird. Und da ist immer sozusagen bei all diesen Sachen, müssen wir immer fragen, ist das sozusagen eine Anweisung, die für alle Zeiten gilt? Oder ist es eine zeitbedingte? Und dann hilft uns das oft, wenn wir dann sehen, wird hier argumentiert. Und bei der Argumentation in Bezug auf Mann und Frau und die unterschiedliche Verantwortung, dort wird auf die Schöpfung und den Schöpfungswillen Gottes zurückgegriffen. Und das ist für uns ein starkes Argument, dass hier jetzt nicht etwas rein kulturbedingt ist oder zeitbedingt ist. Zweiter Einwand oder Gegenargument, heute sind Frauen in Politik und Gesellschaft doch auch gleichberechtigt in allen Funktionen. Das kann man doch in der Gemeinde nicht anders machen. Ich denke, dass wir im Gegensatz zur Gesellschaft als Gemeinde den biblischen Maßstäben verpflichtet sind und sozusagen daran zunächst prüfen, wie können wir verantwortlich mit dem umgehen, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und das da um ein Verständnis ringen und das so befolgen wollen. Und dazu noch einmal, das wird oft in der Gesellschaft natürlich miteinander verknüpft, aber ich meine, dass es in der Bibel nicht in keiner Weise mit einer Minderachtung verknüpft ist. Hier ist keine Abwertung mit verknüpft, mit dem, wenn die Bibel hier eine Einschränkung macht, weder in Bezug auf die Ehe noch in Bezug auf die Gemeinde. Und dann auch ein typisches Gegenargument, Jesus hat doch die Frauen auch aufgewertet, ist mit ihnen auf Augenhöhe umgegangen. Das ist völlig richtig. Das habe ich ja auch vorhin erwähnt. Jesus hat Frauen enorm aufgewertet und hat sie in seinen Dienst mitberufen. Und ich meine auch, alle Aufträge, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, hat er gleichermaßen auch Frauen gegeben. Aber das sagt uns noch nichts darüber, wie Jesus die Leitungsverantwortung in den ersten Gemeinden sah. Und darum ist für uns durchaus relevant, wie lösen das jetzt die ersten Christen in den Gemeinden. Und damit komme ich zu dem, was uns besonders wichtig ist. In der Gemeindearbeit gibt es für Männer und Frauen keine weitergehenden Einschränkungen. Ja, wir sehen keine zusätzlichen Einschränkungen zu dem bislang Gesagten. Wenn wir also Ältestenamt und Pastorenamt Männern vorbehalten, dann, also die, darunter verstehen wir Gesamtleitung und Verantwortung für die Gemeinde, dann gibt es nach unserer Überzeugung keine weitergehenden Einschränkungen für Männer und Frauen. In dem Fall ist natürlich oft dann eher von Frauen die Rede. Und das möchte ich auch begründen, weil es an diesen Stellen dann oft Irritationen gibt, auch eine Verunsicherung. Und gehe da kurz auf die Stellen 1. Korinther 14 und 1. Timotheus 2 ein, die sehr ähnlich sind. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr beide aufschlagt oder eine. 1. Korinther 14, 34 ist das und 1. Timotheus 2, 11 folgende. Beide Stellen, ich denke, dass die euch geläufig sind oder ihr sie jetzt relativ schnell wahrnehmen könnt. In beiden Stellen wird Frauen untersagt zu reden. Sie sollen schweigen, heißt es. Und es wird ihnen auch untersagt zu lehren. Wir haben aus dem, was ich jetzt schon vorher gesagt habe, oder stellen in diesem Moment zumindest jetzt fest, hier gibt es einen offenkundigen Widerspruch zwischen diesen Stellen, die also ein Schweigegebot aufstellen, ein Lehrverbot aufstellen, und dem, was wir vorhin gesagt haben. Also was wir beispielsweise über das Beten und Weissagen in öffentlichen Gottesdiensten aus 1. Korinther 11, in 1. Korinther 11 gesehen haben. Und darum, meine ich, ist, wenn man jetzt sich sozusagen ernsthaft damit auseinandersetzt, hier steht ja zunächst mal Bibelstelle gegen Bibelstelle, dann ist das, macht das schon klar, das habe ich nämlich immer mal wieder gehört, dass Leute sagen, ja, wie kommt man überhaupt bei so Fragen dann zu unterschiedlichen Ergebnissen aufgrund der Schrift? Das macht deutlich, warum das manchmal gar nicht so leicht ist, das zu verstehen und zu deuten. Aber beleuchten wir jetzt diese Stellen, wo es um das Schweigegebot geht oder das Redeverbot geht, dann kommen wir vor dem Hintergrund dessen, was wir vorher schon bemerkt haben in Bezug auf die gemeinsame Beauftragung, die gemeinsame Ausstattung mit Gnadengaben und auch diese Beobachtung in Bezug auf Diakonin oder auf Lehr- oder Leitungstätigkeit, Beobachtung in Bezug auf das öffentliche Beten und Weissagen, dann kommen wir zu folgendem Schluss. Das vermeintliche Schweigegebot, was hier in diesen beiden Bibelstellen ausgedrückt wird, bezieht sich nicht auf geordnetes Reden im Gottesdienst, sondern auf störendes Reden. Und darauf deuten die Hinweise hin, dieses Zuhause-Fragen und still zuzuhören. In 1. Korinther 14 wird dafür auf die Sitte angesprochen. Wir halten, wer darüber diskutieren will, sagt Paulus, wir halten das so in unseren Gemeinden oder wir haben diese Sitte nicht in den Gemeinden. So rum wird es gesagt. Und das ist verständlich, meine ich, vor dem Hintergrund, dass, ihr müsst euch das so vorstellen, die Menschen, die Frauen, die zu der Zeit Christinnen wurden und die aus dem Judenchrist oder die Juden waren, die kannten den Synagogengottesdienst als einen zweigeteilten Gottesdienst. Ja, die kannten den, dass die Frauen irgendwo abseits untergebracht sind und der eigentliche Gottesdienst Männern vorbehalten sind und konnten dann nach Herzenslust da hinten diskutieren über das, was da vorne ablief. Und jetzt wird für die Gottesdienste des neutestamentlichen Gemeinde muss das neu geordnet werden, weil Frauen plötzlich dabei sind und scheinbar mit dieser neu gefundenen Freiheit nicht immer so gut umgingen. Das Lehrverbot, also das wäre sozusagen das Erste, was wir meinen, hier zu beobachten, aufgrund, wie man diesen Widerspruch auflösen kann. Nur so meinen wir, dass man dies nicht als ein wirkliches Schweigegebot versteht, so nach dem Motto, Frauen haben in der Gemeinde den Mund von vornherein zu halten. Dann kommen wir zu dem Lehrverbot. Das ist in beiden Texten gepaart mit dem Hinweis des Herrschens bzw. der Unterordnung. Das gibt einen wichtigen Hinweis, dass das so gepaart ist, dass das praktisch mit Unterordnung oder mit Herrschen verknüpft ist. Denn wenn man jetzt rein dieses Wort Lehren nimmt, dann ist man nicht sofort schlauer. Das Wort Lehren, das hier verwendet wird, das ist genau das gleiche Wort, was auch allen Gemeindegliedern anempfohlen wird. Ermahnt und lehrt einander, beispielsweise Kolosser 3,16. Es ist also jetzt nicht vom Wort her zu lösen, ja? Dass man hier sagen kann, naja, hier ist ein ganz bestimmtes Lehren gemeint. Aber wenn man sieht, dass in den Pastoralbriefen, damit sind jetzt die Timotheus- und Titusbriefe gemeint, dass da dieses Lehren immer für ein Lehren eines Leiters genommen wird, dann meine ich, wird die Sachlage schon etwas klarer. Und wenn wir dann schauen, auch hier in diesen Texten ist es ausdrücklich verknüpft mit dem Hinweis der Leitung. So glauben wir, dass hier das Lehren von dieses verbindliche Lehren gemeint ist, was Gemeindeleiter ausüben. Und ich meine, dass zu dieser Überlegung passt, wenn man jetzt mal 1. Timotheus hier, 1. Timotheus 1,3 sich anschaut, dass diese Gemeinde, in die das geschrieben ist, eine Gemeinde war, und das ist jetzt nicht nur diese eine Bibelstelle, die darauf hinweist, dass hier ganz schön die Gemeinde damit zu tun hatte, dass immer wieder Irrlehren und Spekulationen aufkamen. Es gilt noch, Timotheus, was ich dir aufgetragen habe, als ich nach Mazedonien abreiste. Damals habe ich dich gebeten, in Ephesus zurückzubleiben und dafür zu sorgen, dass bestimmte Leute dort keine falschen Lehren verbreiten. Sie sollen sich nicht mit uferlosen Spekulationen über die Anfänge der Welt und so weiter befassen. Ja, ein Hinweis darauf, dass in diesen Gemeinden eine Lehrfunktion, auch eine leitende Lehrfunktion, eben weil es Irrlehren gab, die eingedrungen waren, sehr, sehr notwendig war. Und hier, und so verstehen wir das, wird also dieses Lehren, was ausschließlich das zu verstehen sein, ein verbindliches Lehren, was eben den Leitern einer Gemeinde zukommt. Wir sehen im Text selbst, dass hier scheinbar Frauen eine irrige Ansicht aufgebracht haben und deswegen ist das hier auf Frauen bezogen. Es gibt ja in dem Vers 15, also hier wird ja sozusagen knapp unter diesem Hinweis, dass Frauen hier sich unterordnen sollen, dass sie in der Gemeinde sich ruhig und still verhalten sollen. Danach wird kurz auf etwas thematisch eingegangen und unter anderem Vers 15, eine zunächst unverständliche Stelle. Eine Frau soll Kinder zur Welt bringen, dann wird sie gerettet. Sie muss aber auch an Glauben und Lieben festhalten und in aller Besonnenheit ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Und dieses Wort ist sicherlich für die Gemeinde in Ephesus gut verständlich gewesen. Für uns ist es nicht gut verständlich. Es ist für uns erstmal, verstehen wir gar nicht, wer kommt denn überhaupt auf die Idee oder was sollte das hier bedeuten, dass eine Frau durch Kindergebären gerettet wird. Das stimmt ja mit der ganzen Bibel nicht überein. Verstehen können wir es dann, wenn es hier um eine Irrlehre geht, der Paulus entgegenstehen wollte. Und wo es scheinbar darum ging, dass Frauen gedacht haben, wenn ich dieses Kinder gebären müssen und auch sozusagen sich meinen Mann unterordnen der Ehe, das ist so ein Fluch, von dem muss ich mich letztlich befreien. dass diese irrige Ansicht hier korrigiert werden soll und nicht gesagt werden soll, du wirst gerettet dadurch, dass du Kinder bekommst, sondern du auch durchs Kindergebären hindurch. Das steht dem Reich Gottes doch nicht im Wege, dass du dein Leben lebst und mit Freude dein Leben gestaltest. Das steht deinem geistlichen Leben in keiner Weise im Wege. So ist es zu verstehen. Und daher das Lehrgebot spezifisch bezogen auf das Lehren in kritischen Fragestellungen. Ja, wenn es in der Gemeinde zu unterschiedlichen Erkenntnissen über Fragen gekommen ist beispielsweise, wenn Unklarheiten über die Interpretation biblischer Texte bestehen, ja, das steht dann in der Verantwortung des Ältestenkreises. Und bedenkt dabei, zu der damaligen Zeit war die Sache natürlich für die Gemeindeleiter noch ein bisschen prekärer, denn es gab zu der Zeit noch kein Neues Testament. Die Briefe, es gab einzelne Briefe in den Gemeinden, es gab das Alte Testament, aber die Notwendigkeit, dass hier immer wieder Lehren auftauchen, wo die Apostel sagen mussten und die Gemeindeleiter sagen mussten, Moment, das ist jetzt völlig neu, wir wissen noch nicht genau, wie gehen wir jetzt damit um. Aber das wird hier in die Hände des Leitungskreises gestellt. Und das bedeutet gleichzeitig, dass dieses Lehren im allgemeinen Sinne, auch Kolosser 3,16 beispielsweise, lehrt und ermahnt einer den anderen. Dieses sich gegenseitig anleiten, gegenseitig ermahnen, ermutigen, das Führen einer Gruppe in der Gemeinde, die Verantwortung für einen Hausbibelkreis oder ähnliches, das allgemeine Lehren und Erklären für Männer und Frauen da ist und von ihnen auch ausgeübt werden soll. Hier sollen sie sich gleichermaßen einbringen können. Ja? Also, wenn wir das sozusagen, sie sollen sich gemäß ihrer Persönlichkeit und ihren Gaben einbringen können, ohne Einschränkung. Für unsere Gemeinde betrifft das, dass Frauen Hauskreisleitung machen sollen, genauso wie Männer Hauskreisleitung machen sollen. Dass beide Geschlechter Gottesdienstleitung machen sollen. Dass sie im Leitungskreis vom JOC, biblischen Unterricht, KIGO sein sollen, dass Frauen und Männer Diakone sein können, dass Frauen in der GJS oder beim Abendmahl austeilen dabei sind. Ja? Das meinen wir damit, dass wir sagen, die Mitarbeit eben an dem Auftrag, den Gott uns schenkt, ist beiden Geschlechtern anbefohlen. Nun werdet ihr vielleicht so im Stillen denken, ja, mit der einen oder anderen, was ihr da erarbeitet oder gesagt habt, kann ich gut, mit anderem vielleicht nicht so gut. Wie gehen wir mit unterschiedlichen Erkenntnissen in einer Gemeinde um? Wir haben schon mal einen Lehrabend extra zu diesem Thema gemacht. Wer das also sich sehr ausführlich anschauen will, der kann sich dazu zu dieser Fragestellung, wie lebt man mit unterschiedlichen Erkenntnissen, auch aufgrund des Studiums der Bibel, wie lebt man da eigentlich gemeinsam in der Gemeinde? Ich möchte für das, was unser Thema betrifft, dazu noch einmal das aufgreifen, was wir da schon mal gesagt hatten, dass wir in der Gemeinde durchaus eine Weite an Meinungen haben können und dass das auch ein Schatz ist und dass wir aber gleichzeitig einen klaren Kurs brauchen von dem, was gelebt wird. Und dass wir es so halten im Miteinander, dass andere Ansichten, wenn jemand jetzt sagt, er sehe ich aber alles ganz anders, dass die nicht missionarisch beworben werden. Und wir beachten für unser Zusammenleben das Miteinander in der Gemeinde, dass die Einheit des Glaubens nach dem Epheserbrief auf der Zugehörigkeit in Jesus beruht und nicht darin, dass wir in allen Fragen einer Meinung sind. Und so, wenn wir das verstehen, wir versuchen sozusagen gerade diesen Aspekt heute Abend, Männer und Frauen in der Gemeinde, euch als Ältestenkreis deutlich zu machen und geben das auch vor für die Gemeinde. Und wenn ihr an mancher Stelle anderer Meinung seid, dann sei euch das nicht genommen. Aber ich glaube, dass wir Gemeindelehre auch akzeptieren und mittragen können, wenn wir an der einen oder anderen Stelle persönlich anders denken. Soweit wir nicht anfangen, sozusagen uns gegenseitig zu missionieren mit unserer Ansicht. Zusammenfassend und ermutigend will ich euch dann sozusagen jetzt zum Schluss einen gewissen Ausblick geben, bevor die Möglichkeit für Rückfragen ist. Wie am Anfang der Schöpfung, so erhalten Männer und Frauen auch im Neuen Testament zusammen den gleichen Auftrag. Sie können diesen Auftrag nur gemeinsam ausführen. Und so brauchen wir als Männer und Frauen die gegenseitige Ergänzung und Unterstützung in allen Aufgaben, die diesem Auftrag entsprechen. Da das Neue Testament gleichzeitig von der Hauptverantwortung des Mannes spricht, soll die letzte Verantwortung für Lehre und Leitung bei Männern liegen, durch Älteste und Pastoren wahrgenommen werden. In allen anderen Bereichen sind Männer und Frauen gleichermaßen in Dienst gerufen. Und so wie die Gemeindeleitung sozusagen in Verantwortung vor Gott leitet und lehrt, so können Frauen und auch andere Männer natürlich unter der Verantwortung der Gemeindeleitung ihre Gaben in den Dienst stellen. Und das beinhaltet auch Leiten und Lehren innerhalb der Gemeinde, sowie die vielen anderen Gaben des Heiligen Geistes. Ich wiederhole nochmal, was Petrus dazu sagt: Ein jeder, eine jede diene mit der Gabe, die er oder sie empfangen hat. Und darum lasst uns gegenseitig respektieren, wenn ihr in Detailfragen anderer Meinung seid. Lasst uns aber darüber nicht zu viel Zeit und nicht zu viel Kraft verlieren. Ich denke, dass wir zum Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, uns gegenseitig brauchen. Und deshalb an euch Frauen, traut euch, setzt euch ein. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Mitarbeit, eure Persönlichkeiten und euer Einsatz ist bei uns gewollt und wertgeschätzt und nicht nur geduldet. Und an euch Männer, behindert die Frauen nicht. Wir haben ja sozusagen ein Gerüst jetzt vorgegeben, die Linien abgesteckt. Aber innerhalb dieses Rahmens soll sich jeder nach seiner Persönlichkeit und seinen Gaben entfalten können. Soweit dieser Überblick, den ihr auch gern in schriftlicher Form bekommen könnt.